On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Markus Eisenbichler beendet seine lange und erfolgreiche Karriere. Zwei deutsche Weltcup-Gesamtsieger gibt es heute in der nordischen Kombination zu feiern und das Regenchaos beim Formel-1-Saisonstart in Melbourne. Das alles und auch viel mehr in Folge 268 von On The Pitch, der Sportpodcast, und wie immer einen wunderbaren Montagmorgen auch an David. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, das war tatsächlich ein sehr spektakuläres und auch aus deutscher Sicht sehr erfolgreiches Sportwochenende, auf das wir natürlich mit euch gemeinsam zurückblicken. Wir starten unter anderem ja auch noch mit zwei richtig tollen Ergebnissen von der Bob-Weltmeisterschaft, mit der wir gleich reinstarten. Dann haben wir natürlich ein ganz großes Wintersport-Update für euch, wie ihr es von uns gewohnt seid, eines der letzten Jahr, weil es wird so langsam weniger, aber dann gibt es natürlich auch noch Tennis, Darts, Snooker, Leichtathletik, Radsport, Handball, Basketball, Eishockey und natürlich die Formel 1, den Saisonauftakt im verregneten in Australien für euch und am Schluss natürlich auch noch ein Blick darauf, ja, Europapokal-Viertelfinale steht jetzt schon fest. Wie steht es eigentlich in den deutschen Ligen so um unsere Vereine, und wir haben leider auch noch einige Abschiede zu vermelden. Benny, wir starten aber rein mit den positiven News. Kurznews haben wir heute keine für euch zusammengetragen, mit der Bob-Weltmeisterschaft in Lake Placid, die zu Ende gegangen ist. Und da war es tatsächlich zum einen spektakulär und zum anderen wirklich auch historisch, denn Francesco Friedrich krönt sich zum 7. Mal in Folge zum Viererbob-Weltmeister, holt sein 16. WM-Gold, obwohl zum Beispiel sein Konkurrent Johannes Lochner in einem Durchgang über Beton fährt, weil sich das Eis in der Bahn gelöst hat. Und auch bei den Damen, Benny, dreifach Erfolg für Deutschland, Nolte vor Kalicki und Buckwitz. Also viel besser kann es ja nicht gehen.
Nee, ganz genau. Also so hat man sich das, glaube ich, auch vorgestellt. Francesco Friedrich wieder natürlich der strahlende Erste, und man hat da wirklich auch im Ziel dann gesehen, als Friedrich im Ziel angekommen ist, diese Reaktion von Lochner. Der ärgert sich wirklich jedes Mal schwarz, wenn es wieder so knapp in Richtung seines Konkurrenten ausgeht. Aber ja, wie viele Goldmedaillen und wie viele Weltcupsiege Francesco Friedrich Johannes Lochner bereits gekostet hat, man will es gar nicht zusammenrechnen. Aber dennoch auch hier nochmal der dritte Platz erwähnt mit Brad Hall und seinem Team auf Rang 3. Auch das wenig überraschend. Aber bei den Damen, dieser dreifache Erfolg, auch den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber in letzter Zeit war das bei den Männern dann doch eher an der Tagesordnung. Hier schön Laura Nolte, Kim Kalicki und Lisa Buckwitz sogar auf 3, lassen hier eben auch die US-Amerikanerinnen von Platz 4 bis Platz 6, unter anderem Keisha Love auf 5, Armbruster auf 4 und Elena Myers-Taylor auf 6 hinter sich. So kann es weitergehen. Und übrigens ja auch im Zweierbob war Francesco Friedrich erfolgreich, hier auch vor Johannes Lochner. Und auch hier gab es übrigens einen Dreifacherfolg, weil Adam Amur auch wieder auf dem Podium landet, der ja wirklich auch, ja, vielleicht so richtig seine Durchbruchssaison hier feiert, ne?
Ja, absolut. Das ist jetzt ein willkommener Abschluss einer tollen Weltcup-Saison, die wir dann auf jeden Fall nächsten Winter natürlich weiter begleiten. Also aus deutscher Sicht gingen diese Weltmeisterschaften richtig gut zu Ende. Gratulation an alle, und dann darf man auch gerne in New York feiern, hatte ich gesehen. Ich glaube, Francesco Friedrich ist mit seinem Team in die Metropole im Osten der USA gefahren und hat sich dort vergnügt, um das Saisonende ausklingen zu lassen. Und dann kommen wir zur nordischen Kombination, und da können wir genauso feiern aus deutscher Sicht, denn nicht nur Natalie Armbruster, das ist ja schon Sensation genug, bevor sie nächste Woche ihre Mathe-, Sport- und Spanisch-Abitur-Klausuren in Angriff nimmt, sondern auch Vinzenz Geiger wird relativ überraschend, und das ohne große Gefahr, Gesamtweltcupsieger. Das Saisonfinale bei den Kombiniererinnen fand in diesem Wochenende in Oslo am Holmenkollen statt, während die Herren noch ein Wettbewerbswochenende in Lahti haben. Aber in den Wertungen scheint jetzt dann doch plötzlich alles klar zu sein. Warum denn?
Tja, weil der ganz große Name aus der nordischen Kombination mit Jarl Magnus Rieber tatsächlich jetzt nach dem Rennen, nach den Wettbewerben in Oslo, sich dazu entschieden hat, jetzt schon seine Karriere zu beenden. Natürlich irgendwie auch, es ergibt Sinn, weil es der Heimweltcup ist, bei dem er jetzt hier sein Ende vollzieht, aber natürlich kostet ihn das jetzt tatsächlich seinen Gesamtweltcup-Sieg. Eine unfassbare Geschichte, auch natürlich für Vinzenz Geiger eine unfassbare Geschichte, der damit natürlich nie gerechnet hat jetzt. Aber mit diesem tollen Wochenende auch von ihm, mit einem Weltcup-Sieg und einem zweiten Platz, bestätigt er natürlich auch nochmal seine sensationelle Form, und wie toll ist es, dass er hier sich jetzt sogar Gesamtweltcup-Sieger nennen kann. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn wir zu Natalie Armbruster nochmal zurückgehen, Gerade diese nordische Ski-WM verlief ja so enttäuschend für sie. Ich glaube, da wäre viel mehr für sie drin gewesen und auch da hat sie hat sich da mehr erhofft, auch medaillentechnisch. Und umso schöner, dass es jetzt für den Gesamtweltcup-Sieg reicht. Ja, auch nicht undeutlich immerhin und mit 19 Jahren sich Gesamtweltcup-Siegerin nennen zu können, das ist wirklich eine riesige Geschichte und ist ja auch für viele mehr wert als beispielsweise eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Oder, wie ich im Biathlon sogar jetzt gehört habe, da schätzen das manche sogar höher ein als ein Olympiasieg, weil das eben wirklich diese Konstanz über eine gesamte Saison auch bedeutet.
Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Für Vinzenz Geiger ist es natürlich auch eine total tolle Bestmarke. Wenn wir uns seine vergangenen Winter anschauen, dann waren ja gerade so die letzten beiden im Vergleich zu denen, die er davor hatte, nicht ganz so überragend. Ja. Also von 2020 bis 2022 ist er zweiter Dritter in der Gesamtweltcup-Wertung geworden und danach siebter und elfter. Jetzt eben die große Kugel. Und da freuen wir uns natürlich mit dem Normalschanzen-Olympiasieger von 2022, um den Vergleich nochmal reinzubringen. Ja, das ist eine total coole Bestmarke von Nathalie Amprus. Wir haben, glaube ich, die letzten Wochen schon genug darüber gesprochen, ist das einfach auch eine unfassbare Leistung, jetzt auch mit dem ganzen Abiturstress, den sie noch vor sich hat, auch wenn es jetzt am Wochenende selbst in den Wettbewerben nicht mehr zu einem Podestplatz gereicht hat, da ist sie einmal Sechste und einmal Vierte geworden, trotzdem waren das nochmal ganz schöne Events in Oslo zum Abschluss natürlich auch. Einfach nochmal die Ehrenrunde, könnt ihr euch gerne angucken, von Jan Magnus Rieber. Der hat nach dem Springen schon die Gelegenheit, da vorne irgendwie mit reinzulaufen. Aufholjagd von Platz 21 im Langlauf gestartet, lässt sich dann allerdings feiern und zurückfallen, stürzt, glaube ich, auch noch auf der letzten Runde und wird am Ende Vorletzter. Das ist aber komplett egal, denn mit Jan Magnus Rieber geht eben der Größte dieser Sportart, die wir hatten. Das haben wir auch in den letzten Wochen, seitdem das ja bekannt geworden ist, schon, ausgiebig besprochen und er hat auch selber gesagt, ich bin so müde und erschöpft, da kann ich auch ganz gut nachvollziehen im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten, dass man dann vielleicht auch lieber zu Hause Schluss macht mit dem Ganzen. Also wie gesagt, da gibt es nächste Woche noch Wettbewerbe und bei den Frauen eben nicht, deswegen müssen wir jetzt nochmal darüber sprechen, dass Svenja Würth ihr Karriereende bekannt gegeben hat. Die ist ja zuvor vom Spezialspringen zur nordischen Kombination gewechselt, hat 2017 dort im Mixteam noch die Goldmedaille geholt und ist dann eben zu den Kombiniererinnen gewechselt und hat jetzt eben gesagt, gut, das war's von mir, trotzdem Pionierarbeit, glaube ich, in beiden Sportarten geleistet, das kann man so sagen. Recht früh auch im Spezialspringen schon mit dabei gewesen, unter anderem bei der Junioren-WM 2012 mit einer gewissen Katharina Althaus und Carina Vogt zusammen Silber geholt und später natürlich dann auch sowohl im Skispringen als auch in der nordischen Kombination weiter auch dafür gesorgt, das deutsche Team zu verstärken und die Sportart wach zu rütteln im öffentlichen Interesse.
Ja, definitiv. Auch nie eine der allerbesten ganz vorne gewesen, aber immer auch mit dabei gewesen und auch das größte Highlight war wahrscheinlich dann auch tatsächlich die beste Saison zu 23 dann, wo sie 14. im Gesamtweltcup wurde in der nordischen Kombi. So konstant war sie dann leider danach nicht nochmal und trotzdem mit 31 Jahren geht da auch eine erfolgreiche Karriere hier zu Ende. Nicht der einzige Abschied, über den wir heute reden werden, aber auf jeden Fall einer, der hier genannt werden muss.
Ja, und zu dem kommen wir, würde ich sagen, genau jetzt, wenn ich auf unser Dokument gucke, sind wir nämlich schon dabei. Ja. Eisei hört auf. Markus Eisenbichler, kein Zufall irgendwie, dass ausgerechnet dann wieder der Skisprung-Fan-Redaktionsdienst hat, wenn diese Meldung öffentlich wird. Ja. Und dann haben mich alle gefragt, schon irgendwie ein Ding, weil also mit sechsmaligem Weltmeister kriegt man dann irgendwie schon immer die News-Redaktion dazu überredet, das zu machen. Und dann kam die Frage, ist das eigentlich überraschend? Weil viele gesagt haben, es kommt, also der Zeitpunkt dann vielleicht doch, aber habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht, weil gerade diesen Winter es ja dann eben auch nicht so gut läuft.
Genau.
Aber es ist am Ende auch einfach scheißegal, weil Markus Eisenbichler ist einfach auch mit einfach das Größte, was das deutsche Skispringen in den letzten Jahren so hatte. Sechs WM-Titel habe ich bereits angesprochen, dazu kommt natürlich auch noch Olympia-Bronze im Team, drei Medaillen bei Skiflug-Weltmeisterschaften, aber natürlich vor allem Innsbruck/Seefeld 2019 für immer in nicht nur seinem, sondern auch unserem Gedächtnis. Danke, Eisei. Wir sehen ihn nur noch zweimal.
Ganz genau. Ich meine, er hat ja auch wieder die 200 Meter-Marke nochmal knacken können und hat sich da auch gefreut. Und auch sein Humor wird natürlich immer fehlen. Der Mann ist einfach eine Granate, auch menschlich. Und umso trauriger ist es eigentlich, dass die Karriere jetzt eben nicht auf einem Hoch endet, sondern eben auf dieser Mixtur aus Continental Cup und Weltcup-Teilnahmen, muss man ja leider nur sagen, so richtig sollte es einfach in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr gehen von der Hand. Da ist es einfach enorm ärgerlich, weil, genau, du hast schon richtig gesagt, so eine erfolgreiche Karriere, dazu auch ein paar Weltcupsiege, über die wir sprechen, natürlich auch Teil etlicher Teamspringen, die für Gold gereicht haben. Ein ganz wichtiger Mann des deutschen Skisprings, der jetzt hier aufhört mit 33 Jahren.
Ja, 3 Weltcupsiege im Einzel, allesamt 2019 bzw. 2020. Und das zeigt eigentlich erstmal, wie lange er wichtiges Bestandteil der deutschen Skisprungmannschaft war, innerhalb von, naja, lass mich mal rechnen, das sind über 6 Jahre, in denen er immer Teil von siegreichen deutschen Teams bei Weltcupspringen war. Von November 2014 in Klingenthal bis März 2021 in Planitzer immer Teil von siegreichen Teams gewesen, dazu natürlich reichlich Conti-Cup-Siege und 2021 Platz 2 im Gesamtweltcup. Also Markus Eisenbichler hat sich mindestens mal verdient, jetzt die letzten Wochenenden im Weltcup-Zirkus nochmal mit dabei zu sein. Er ist deutscher Rekordhalter mit 248 Metern, das darf man auch nicht vergessen. Und ja, du hast es angesprochen, jetzt nochmal über die 200 gesegelt. Und dann kommen wir zu dieser War Air Tour, die nur so eine halbe War Air ist. Weil Lillehammer Saisonauftakt war und in Trondheim die WM stattfand, haben wir jetzt eben nur Oslo und Vikersund als Austragungsort gehabt. Und dann würde ich sagen, machen wir kurz erst die Herren, weil auch da wir, Benni, aus deutscher Sicht wieder was Erfreuliches haben. Es ist das erste Mal, stopp, ich muss an der Stelle nochmal darauf hinweisen zur nordischen Kombination. Guckt euch den Sprung von Ilka Herole an. Schanzenrekord am Holmenkollen, 146 Meter. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Das als kurzer Einwurf. Und das war ja auch schon fast schiefliegen. Jetzt kommen wir nach Vikersund. Benni, Andi Wellinger ist als erster deutscher War Air Gesamtsieger. Wie sehr kannst du dich darüber freuen, weil es ja eigentlich nur eine halbe Tournee ist?
Ich kann mich darüber sehr freuen, gerade für einen Andreas Wellinger, der, wie ich glaube, das kann man durchaus sagen, das gesamte deutsche Team keine einfache Saison jetzt hat. Ja, jetzt doch gegen Ende der Saison durchaus nochmal mit einem kleinen Erfolg glänzen kann. Ich meine, das in Vikersund hat ja richtig Spaß gemacht. Einmal Zweiter, einmal Erster jetzt gegen Ende. Oslo lief okay, sage ich jetzt mal, mit diesem 7. Platz. Aber es ist einfach so sehr erfreulich für ihn, dass es jetzt sogar auch für so einen kleinen Titel, es ist ein kleiner Titel, reicht. Ich glaube, bisher auch nur einmal sonst auf dem Podium gewesen jetzt in einem Einzelwettbewerb. Das war der Sieg in Ruka am Anfang des Winters. Deswegen, die Konstanz hat bisher nicht für ihn gesprochen in dieser Saison. Besonders toll, dass es für ihn jetzt hier reicht, weil, wie gesagt, die gehen alle gerade auf dem Zahnfleisch, alle, das gesamte deutsche Team, auch um Stefan Horngacher, denkt sich, woran liegt es denn, dass dieser Winter wieder so inkonstant war? Immerhin gegen hinten raus jetzt einen kleinen Lichtblick.
Ja, und das Ganze natürlich in einer immer noch überschatteten Sportart. Wir haben über die Anzugsskandale natürlich gesprochen, das hat sich jetzt ein bisschen reglementiert, eben dadurch, dass die Anzugsanzahl bis zum Saisonfinale gedeckelt wird. Was sich da im Sommer an Reglementänderungen ergibt, bleibt abzuwarten. Die Norweger deswegen natürlich so ein bisschen der Unterferner liefen. Und auch Johann-André Forfang kann ja im Kampf um die Krone beim Skiflug-Weltcup nicht mehr mitkämpfen, der in Oberstdorf noch gut in Form war. Da hat sich jetzt Domen Preoz in Stellung gebracht, der sensationell mit 247 Meter richtig weit runter segelt. Am Sonntag in einem Durchgang, eigentlich sollten es ja 3 werden, hat windmäßig nicht geklappt. Am Samstag unter anderem ja nicht nur Andreas Wellinger stark, der mit seinem ersten Skiflug-Weltcup-Titel sich schon mal gut in Stellung bringt für die War-Erwertung, wo ja auch die Quali mit reinzählt. Aber auch Yo-Yo Kobayashi ist richtig gut in Form. Der hat nämlich am Donnerstag am Holmenkollen gewonnen. Über Jan Hörl müssen wir nicht viel sprechen. Auch Karl Geiger scheint sich gerade in ganz guter Form zu befinden. Und Markus Eisenbichler, ja, die 200-Meter-Marke war auf jeden Fall nochmal wichtig. Vielleicht klappt sein Planitzer dann nochmal. Das ist ja vielleicht sogar noch mehr seine Lieblingsschanze, ja. Benni. Aber wir müssen natürlich vor allem auch nochmal über die Frauen sprechen. Ich habe nämlich vorhin so einen Insta-Beitrag gesehen, ich glaube bei Eurosport war es, wo so eine Matrix erstellt worden ist, was Domen, Peter, Zene und Nika jeweils für Titel gesammelt haben. Sogar Zene Preoz ist ja Team-Weltcup-Sieger und Nika Preoz ist jetzt nicht nur War Air-Siegerin, sondern neue Weltrekordhalterin im Skifliegen. 236 Meter in Vikersund und das gleich zweimal, sowohl im ersten als auch im dritten Training zu Beginn des Wochenendes.
Ja, also wenn man hier auch den Abstand sich anschaut zu Quandal auf 2, war das, glaube ich, ne? Nee, das war das Overall Standings, was sie auch deutlich für sich entschied am Ende. Aber ja, Wahnsinnssprung wieder von Nika Preoz, die einzige ist, die hier in diesem Winter wirklich so richtig auf sich aufmerksam macht bei den Damen. Wahnsinns-Saison von ihr, die ja immer noch unfassbar jung ist übrigens. Jahrgang 2005 sogar, oh Gott, 19 Jahre alt. die hier wirklich diese Saison von Anfang bis Ende dominiert und jetzt auch sogar noch die Raw Air Tour für sich entscheidet. Ja, Rekorde können die Preots einfach, ne?
Ja, absolut. Und damit ist sie jetzt auch mit weitem Abstand natürlich weiter vorne in der Gesamtweltcup-Wertung, hat genau 600 Punkte Vorsprung auf Selina Freitag und Katharina Schmid, die ja da immer noch Platz 2 und Platz 3 einfahren. Und für Selina Freitag war es natürlich auch ein tolles Wochenende, weil sie die 200-Meter-Marke dann eben doch auch noch geknackt hat am Samstag mit genau 200 Metern. Es gab ja leider nur einen einzigen Flug, da muss man den Vickersund-Verantwortlichen vielleicht doch nochmal einen kleinen Schubs geben. Es wäre sicherlich irgendwie mehr gegangen, glaube ich, da einen Wertungsdurchgang runterzubringen als diesen einen. Das zeigte dann irgendwie auch wenig Flexibilität, weil man dann immer recht früh die Damen fertig haben wollte, um abends noch die Herren zu machen, was natürlich auch nur suboptimal geklappt hat. Aber ja, war ein bisschen blöd, dass dann eben nur zu einem Wertungssprung gekommen ist. Aber ja, ein zweischneidiges Schwert, gerade eben beim Schiefliegen der Frauen auf der größten Schanze der Welt, wo es ja irgendwie immer noch alle ein neues Ding einfach für die Athletinnen und auch für die Verantwortlichen ist, aber war irgendwie trotzdem ein bisschen schade. Genau, das also als Recap der War Air, Benny. Und dann haben wir auch ja noch ein Wochenende bei den Damen, denn die springen in Lahti am Donnerstag und am Freitag ihr Saisonfinale. Und das ist wieder das nächste Fragezeichen, was wir dann im Kalender sehen.
Ja, da könnte man wieder wöchentlich drüber sprechen, warum das jetzt der Fall ist, auch wieder verfrüht. Aber nee, ich wollte einfach nur nochmal, vielleicht bevor wir dann auch noch nach die nächste Woche gehen, nochmal auch eine Juliane Seifert herausheben, die wieder an den Top 10 kratzt mit diesem 13. Platz und wieder doch eine echte Konstanz wieder zeigt. Ich meine, gerade in den letzten Wintern haben wir sie gerade so, wenn überhaupt, in den Punkten gesehen. Also die Routinier im Team, die Grande Dame vielleicht sogar, die zeigt hier immer noch tatsächlich sehr, sehr stabile Sprünge. Auch das möge erwähnt sein.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, also wie gesagt, Donnerstag und Freitag dann die Damen dran in Lahti und Samstag und Sonntag die Herren. Naja, nehmt's, wir können es ja eh nicht ändern, aber es ist trotzdem einfach ziemlich merkwürdig. Und dann, gratulieren wir eben den deutschen Gesamtweltcup-Siegerinnen und Siegern in der nordischen Kombination, freuen uns über Wellys War Air Erfolg und hoffen, dass da bei diesem Anzugsskandal jetzt nicht noch mehr auf den Tisch kommt. Auch Team Österreich wurde ja unter der Woche nochmal so ein bisschen kritisch beäugt. Hoffen wir natürlich auch, dass beim DSV da jetzt nicht noch irgendwie was auf den Tisch kommt, weil irgendwie Imitationseffekte natürlich dann irgendwie auch naheliegen bei sowas. Aber ja, da bleibt ihr bei uns natürlich auch auf dem Laufenden. Und wir machen nach einer Pause weiter mit dem restlichen Wintersport. Also Biathlon, Skialpin, Langlauf und dann vielleicht noch ein paar anderen Hoffnungen aufs gelbe Trikot. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit Wintersport-Take Nummer 2. Und wir blicken, Benny, auf das vorletzte Biathlon-Wochenende des Weltcup-Winters, bevor nächste Woche, da wo die Nordischen an diesem Wochenende waren, das Finale stattfindet im Holmenkollen dann aus in auf dem Holmenkollen in Oslo, meine Herren, ging es dieses Wochenende auf der Pokljuka heiß her. Und zwar so heiß, Benny, dass wir unter der Woche gar nicht dachten, dass überhaupt noch Schnee liegt.
Ja, ganz genau. Es entfleucht uns Stück für Stück der Schnee und es war sehr feucht, sagen wir mal vorsichtig. Auch viele Athleten, die sich da etwas beschwert haben über die Zustände der Piste. Und dennoch wurde jeder einzelne Wettbewerb durchgezogen bis zum Ende. Und es steht ja auch noch einiges Spannendes aus, David. Ich meine, die Weltcup-Gesamtführung von Franziska Preuß, die möge noch verteidigt werden. Da gibt es ja diesen heißen Zweikampf zwischen ihr und Lou-Jean Monod. Konstanter war bisher Franziska Preuß. Mehr Weltcup-Siege in dieser Saison hat dafür aber die Französin eingefahren. Das heißt, ja, und das wird sich tatsächlich auch erst gegen Ende jetzt am Holmenkollen entscheiden. Denn wir gehen vielleicht einfach wieder die Ergebnisse Stück für Stück durch. Es ging ja wieder los mit den Sprints und da gewann die Französin Julia Simon ohne Fehler vor Hanna Öberg und Franziska Preuß tatsächlich, die fehlerfrei auch auf dem Podium landet. Im Einzel, nicht Sprint.
Kurze Einzel.
Kurze Einzel, genau.
Die komischen, krummen Distanzen, 12,5, ja.
Ganz wild, genau, sorry. Und mit diesem dritten Platz, da sieht man auch wieder, Schießen funktioniert bei Franzi gerade richtig gut. Die Laufzeiten, die lassen ein wenig, wenn man jetzt ganz viel meckern will, zu wünschen übrig. Aber dennoch ein dritter Platz, der sie auch weiter absetzt von Lou-Jean Monod, die am Ende wegen zwei Fehlern siebte wird nur. Und sonst aus deutscher Sicht, ja, Etwas minder erfolgreich, Selena Grotian immerhin mit 3 Federn, trotz 3 Federn auf Rang 15 und Johanna Puff mit 2 Federn auf Rang 20. Das sind so die Punkte, über die wir reden. Genau, und das macht es natürlich nochmal spannender, weil sich zwischenzeitlich Franziska Preuß eben hier den Abstand sogar noch vergrößern kann. Und ich würde sagen, ich nehme das zweite Short Individual bei den Männern auch einfach direkt mit. Da sind es 15 Kilometer gewesen und der erfahrene Slowene Jakov Fak gewinnt tatsächlich vor Stulaholm Lagreit und Martin Ponciluoma, den wir mal wieder auf dem Podium sehen. Auch das ist in der Ecke her. Bester Deutscher hier, Justus Strelo mit Rang 7. Auch Top-10-Plätze, die sind bei den Männern ja etwas rar gesät aktuell.
Ja, und das ist ja wirklich so eine Wiederauferstehung gewesen von Altvergangenem. Jakov Fak mit seinem 9. Karriereerfolg. Der letzte war im März 2000. Und Achtung, was würdest du sagen?
15?
Tatsächlich.
Geil.
10 Jahre ist das her. Er wird der Second, was?
Ich werde ihn immer mit Simon Schemp in Verbindung bringen, weil in der Zeit, als Simon Schemp auf seinem absoluten Maximum war, da war Jakov Fak auch tatsächlich immer mal ganz vorne mit dabei.
Er ist jetzt der zweitälteste Weltcup-Sieger nach, das weißt du ja dann auch bestimmt.
Björn Dahlen?
Natürlich, Ole Einar Björn Dahlen, während Stulaholm Lagreit sich ja sein gelbes Trikot mit Platz 2 zurückgeholt hat und auch in der Einzelwertung nach oben klettert. Martin Ponciluoma übrigens auch erstes Podium innerhalb von 2 Jahren, also das war durchaus ein Rennen, was ziemlich viele Bestmarken beinhaltete. Und auch beim Damenrennen müssen wir vielleicht noch hervorheben, dass es Platz 4 gibt für Anna-Karin Heidenberg, die ja so gut noch bei weitem nicht im Weltcup abgeschlossen hat. Vorher war es Platz 14 in Kontiolahti. Also schon der Donnerstag sorgte für wirklich ganz besondere Bestmarken. Weiter ging es dann am Samstag mit den Massenstarts, Benni. Nicht Massenstarts, Manny.
Manny, genau. Ja, da konnte ja übrigens Anna-Karin Heidenberg ihr gutes Ergebnis sogar mit einem guten 8. Platz bestätigen, als es in den Massenstart ging. Schöner 8. Platz hier von der Schwedin. Gewinnen konnte aber am Ende die Französin Lou Jean Monod, die damit natürlich den Abstand auf Franziska Preuß wieder deutlich verkürzt. Preuß, da hat es leider am Ende nicht für ein Podium gereicht. Rang 5 wegen 2 Fehlern. Aber auf dem Podium stand dann auch wieder mit einer kleinen Überraschung Milena Todorova, die Bulgarin, die fehlerfrei blieb, und Anna-Maria Lampic mit einem Fehler auf Rang 3. Also ja, im Biathlon geht hier am Ende einiges, auch mit ein paar frischen Namen. Jeanne Richard aus Frankreich dann noch auf einem starken 4. Platz. Und Selina Grotian, wie gesagt, lauftechnisch ist Grotian wirklich beste Klasse. 3 Fehler und dennoch am Ende ein starker 10. Platz. Also lauftechnisch hier auf Höhe mit Hanna Öberg. Das zeigt nochmal, obwohl sie eben relativ frisch im Weltcup ist, was diese Frau schon kann.
Ja, das ist eine enorme Steigerung. Haben wir unter anderem ja auch bei der WM gesehen, was dann eben auch ein starkes Laufen ausmachen kann im Einzelwettbewerb, wenn man fehlerfrei bleibt. Das kann man sicherlich ja, ziemlich gut dann auch in Ergebnisse ummodeln, wenn man auf der Langlaufstrecke nicht zu viel Rückstand einläuft. Für Lou Jean Monod ist es der 7. Erfolg in dieser Saison und jetzt hat sie dann in allen 4 Disziplinen einmal abgesahnt übrigens, also Einzel, Sprint, Verfolgung und Massenstart, das muss man auch erstmal schaffen. Er hat natürlich, wie du sagst, den Vorsprung oder den Rückstand auf Franzi Preuß ein bisschen reduzieren können. Todorova und Lampic sind das 2. Mal auf dem Podest in dieser Saison. Und bei den Herren, Benni, die 15 Kilometer, da war es tatsächlich nicht ganz so historisch wie vielleicht im Einzelrennen davor. Aber auch da ist es erst, in Anführungszeichen, der 2. Weltcupsieg für Eric Perrault, der damit auf Platz 3 im Gesamtweltcup springt.
Ja, die Franzosen und Französinnen wirklich mit einem guten Winter. Das kann man, glaube ich, auch bei den Männern sagen. Quentin Fillon-Maillet, der erfahrene Mann, ebenfalls direkt hinter der Spitze, direkt hinter Eric Perrault. Auch ein Fehler und nur 3 Sekunden hinter dem Weltcupsieger und Stulaholm Lagreit auf 3. Aber sonst, ja, aus deutscher Sicht nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht noch interessant, dass Jesper Nelin auf einem starken 5. Platz ist. Das ist auch nicht regelmäßig der Fall. Niklas Hartweg, der Schweizer, kann sich ja auch schon als Weltcupsieger bezeichnen, aber mit Platz 7 auch wieder hier mit einem guten Ergebnis. Dmytro Pitobiruschny, der Ukrainer, der ja eine Zeit lang sogar an der ukrainischen Front kämpfen musste. Auch hier mit einem 18. Platz, auch das sehen wir nicht häufig. Und Justus Strelo 13. wieder.
13., oder?
13., Entschuldigung. Ja, sorry, falsch gesehen. Ja. Und Justus Strelo mit als bester Deutscher wieder. Diesmal reicht schon Rang 17 dafür. Denn Dalino Riedmüller wurde 20. und Philipp Navrat 22.
Und damit ist er zwei Positionen vor Jakob Fack, der ja am Tag davor noch sensationell ganz oben dabei war. Und dann kommen wir zu Bennys Lieblingsdisziplin. Das Beste kommt zum Schluss, Benny, oder? Single Mixed und Mixed Staffel. Wunderbar. Wir starten mal rein mit der Single Mixed, die war zuerst dran.
Ganz genau, und so wie es sich gehört, haben die deutschen Biathleten die Leistung dann auch förmlich eingestellt. Mit Rang 6 einmal hier in der Single Mixed mit Selina Grotjan und Justus Strelo und dann tatsächlich in der normalen Staffel dann auf Rang 6 Julia Tannheimer, Sophia Schneider, Danilo Riedmüller und Philipp Navrat ebenfalls auf Rang 6 gewinnen konnten. Hier einmal die Schweizer um Aita Gasparin und Niklas Hartwig, die hier sich Gold holten. Auch das ist durchaus erfreulich und keine Regelmäßigkeit. Schweden mit Skottheim und Nelin auf Rang 2 und auf Rang 3 Syvi Minkinen, die Finnen, die eine richtig gute Saison hinter sich bringt bisher, und Tero Seppälä, die hier das Podium einfahren. In der Staffel waren es dann Schweden vor Frankreich und Norwegen.
Ja, aber was, also bitte Schweiz auf 1, das gab es erstmal noch nie. Sie waren dreimal Zweite und dreimal Dritte. Das ist eine ganz tolle Bestmarke, die Schweizerinnen und Schweizer da eingelaufen haben. Und dann denkt man sich beim Blick auf die Ergebnisliste von der Single-Mix-Staffel, okay, das muss doch ein Druckfehler sein. Die ersten 15 Nationen laufen alle ohne Strafrunde ein, bis einem auffällt, warte mal, Platz 9 in Norwegen, 4 Strafrunden in der Single Mixed. Ingrid Landmark-Tandrevold hatte da leider gar keinen guten Tag am Schießstand, somit Norwegen nur auf Platz 9, aber trotzdem war krank, weil die mit 4 Strafrunden trotzdem noch da vor ganz vielen Nationen bleiben, die eben keine Strafrunden verursacht haben.
Ja, so ist es. Also da ging es richtig, richtig hoch her, aber du hast schon recht gesagt, die Schweizer. Das ist vielleicht hier in den Staffeln das Überraschendste gewesen und auch sehr erfreulich, da mal einen Erfolg zu sehen, weil in der Breite sind die Schweizer weiterhin relativ rar gesät. Genau, aber so viel hierzu. Wie gesagt, es geht am Holmenkollen weiter. Es gibt noch drei Einzelrennen so gesehen. Das heißt Sprintverfolgung und Massenstart, wenn ich mich nicht irre, am Holmenkollen. Also 3 Chancen noch für Franziska Preuß, die Weltcup-Gesamtführung festzumachen. Also viel Spannung versprochen für die letzte Weltcup-Woche der Saison.
Genau, Freitag, Samstag, Sonntag, also das Programm dort. Und wenn wir jetzt mal auf das Ranking blicken, das können wir uns nochmal ganz kurz anschauen, Standings, und dann sehen wir, dass Franziska Preuß genau 20 Punkte Vorsprung hat vor Luja Monod. Wir können das mal kurz für euch übersetzen, das ist gar nichts. Hinter ihr übrigens nicht eine Französin, nicht zwei Französinnen, nicht drei Französinnen, sondern 4 Französinnen. Weiter geht's mit Selina Grotjan auf Platz 6, was auch Wahnsinn ist.
Ja.
Dass sie 6. im Gesamtweltcup ist. Keine Norwegerin, kein Nichts dabei, keine Öberg, die kommt erst auf 8. Also die ersten 7 sind 5 Französinnen und 2 Deutsche.
Ja, das ist, also wie gesagt, Grotjan, ich glaube, das kann man nicht minder schätzen, wie sie ihre erste komplette Weltcup-Saison hier durchbringt und direkt sich ganz vorne mit reinsetzt und ja auch schon Podestplätze einfahren konnte. Ich glaube, da kann man sich auf einiges mehr freuen. Und Franzi Preuß, die Daumen sind gedrückt wie noch nie, weil wenn man es jemandem gönnen kann, dann ist es, glaube ich, wirklich Franziska Preuß mit dieser ja nicht immer nur positiven Karriere und auch nicht selbstverschuldeten, nicht immer positiven Karriere.
Ja, genau so kann man das auf jeden Fall sagen. Dann kommen wir zu Ski Alpin und hoffen natürlich auf dieses spannende Biathlon-Finish. Im Ski Alpin ist dieses Wochenende auch Weltcup-Finale in Sun Valley in der USA. Hoffentlich sorgt die Sonne nicht dafür, dass da kein Schnee mehr vorhanden ist. Wir freuen uns auf die Bilder. Da gibt es dann nochmal auf jeden Fall alle Disziplinen in den Einzelwettbewerben, also nicht irgendwelche Teamgeschichten, sondern wirklich nochmal klassisch alle 4 Einzeldisziplinen durch. Und wir gucken darauf, was an diesem Wochenende passiert ist, und starten bei den Frauen in La Tuile. Was soll man sagen? Es war ein bisschen verrückt, was am Ende davon Ergebnissen übrig geblieben ist. 2 Abfahrtstrainings wurden abgesagt, 1 Abfahrt wurde abgesagt. Dann wurde ein Super-G verschoben und quasi nach vorne gezogen, während der andere Super-G ein Ersatzrennen war. Kurzum, es wurden 2 Super-Gs gefahren und beide trugen besondere Ergebnisse von sich. Den zweiten gewinnt die Weltcup-Gesamtsiegerin Federica Prignone. Die sichert sich als älteste ever die große Kugel. Und einen Tag zuvor, am Donnerstag, wie Phönix aus der Asche, 2. Weltcupsieg für Emma Eicher nach Quitfield, jetzt auch in Italien erfolgreich.
6 Hundertstel vor Sofia Goggia. in diesem Finale. Ja, das war unfassbar. Also zweiter Weltcupsieg jetzt in so kurzer Zeit für die junge Emma Eicher. Das war wirklich eine Explosion, die sie da bei ihrem ersten Weltcupsieg offensichtlich umgesetzt hat. Ja, die nachhaltig war, denn ja, es ist unfassbar. Ich meine, du hast gerade die Namen vorgelesen, die da sonst gerade im Rennen war. Vor Lara Gut-Bahrami, vor Federica Brignone, vor Sofia Goggia, vor Lauren McHugh. Das zweite Mal einen Weltcupsieg eingefahren, also in diesen Gefilden, in denen hätte ich sie in diesem Winter nicht gesehen. Umso schöner, dass es jetzt gegen Ende echt zu dieser Leistungssteigerung kommt. Und da kann man auch darüber hinwegsehen, dass es dann am zweiten Tag nicht mehr in die Punkte ging, wie auch schon nach dem ersten Weltcupsieg. Es ist einfach wirklich eine tolle Geschichte. Und sie ist auch selbst noch, glaube ich, mit dieser Situation durchaus überfordert, wenn man sieht, wenn man diese Szenen im Ziel sieht, wie über, also sie wirkt dann immer noch sehr overwhelmed über diese großen Ereignisse und diese großen Ergebnisse für sie. Aber auch an diese Erfolge wird sie sich gewöhnen, wenn das einfach noch häufiger passiert.
Ja, absolut. Und gucken wir mal jetzt, was am letzten Weltcup-Wochenende noch an Ergebnissen auf sie wartet. Denn in der Gesamtweltcup-Wertung hat sie jetzt schon Lena Dürr überholt und ist beste Deutsche auf Rang 15. Also da sind wir gespannt, was da in den USA noch so bei rumkommt. Und dann kommen wir natürlich auch noch auf die Herren zu sprechen, während wir euch sagen können, dass in dem zweiten Rennen die beste Deutsche Kira Weidle-Winkelmann auf Platz 28 geworden ist, also gerade noch so Weltcup-Punkte bekommen. Gucken wir nach Hafjell, Norwegen, denn dort haben die Herren ein Technikwochenende ausgetragen. Was soll man sagen, Loïc Méard hat seine eigenen Hoffnungen aufrechterhalten, um vielleicht noch die ein oder andere kleine Kugel abzustauben. Vor allem im Slalom sind die Chancen da ganz gut, weil das ist die einzige Disziplin, in der auf jeden Fall Marco Odermatt keine Kugel gewinnt. Er gewinnt die große, er gewinnt den Super-G, er gewinnt den Riesenslalom, vielleicht auch noch die Abfahrt, aber auf gar keinen Fall den Slalom. Dort Loïc Méard vor Adley McGrath und Lucas Pinheiro-Borten, der in seiner Comeback-Saison weiter hier ein Top-5-Resultat nach dem anderen sammelt. Linus Strasser wird Elfter und im Riesenslalom einen Tag zuvor gibt es einen Schweizer Dreifach-Podest bestehend aus Loïc Méard, Marco Odermatt und Thomas Tummler, auch hier der Comeback-Brasilianer auf Platz 4. Wie gesagt, Weltcup-Finale dieses Wochenende und es geht schon am Donnerstag los, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, in den USA. Dann kommen wir zum nächsten Event. Wir springen wieder zurück nach Oslo, Benny, und unverhofft kommt oft nicht nur eine alte Bekannte mit Therese Johaug sammelt hier Weltcup-Erfolge, sondern auch Viktoria Kahl nochmal zwei Podestplätze.
Genau, zweimal auf Rang 3 und zweimal waren, es waren drei Norwegerinnen, wenig überraschend, einmal Besser und Moa Ila, die tatsächlich ja hier den Weltcupsieg im zweiten Interval über die 10 Kilometer holen konnte. Aber ja, Viktoria Kahl, ich meine, es waren Weltcup-Podestplätze Nummer 3 und 4 in dieser Saison. Die sind auch schon ein Eckchen her, wenn ich mich recht erinnere. Umso schöner, dass es jetzt gegen Ende auch bei ihr nochmal zu dieser Explosion kam. Toll, dass es da direkt zwei wurden und das zeigt auch nochmal, mit ihr ist durchaus zu rechnen. Aber auch sonst ja ein gutes Ergebnis hier. Ich meine, Katharina Hennig auf einem 11. Platz einmal und einmal dann noch 19. Das ist okay. Wir haben da zwei Eisen im Feuer und das heißeste Eisen ist aktuell eben wirklich Viktoria Kahl, die hier gegen Ende der Saison in Oslo nochmal mit echter Konstanz brilliert.
Ja, genau so ist es. In Lerus und in Forlun hat sie noch Podestplätze in diesem Winter eingesammelt. Also das eine im Januar, das andere im Februar. Also schön, dass es bei Viktoria Kahl bis zum Saisonende so weitergeht. Auch hier ist noch nicht Weltcup-Finale. Bereits morgen am Dienstag gibt es Sprints in Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Das ist ja immer eins der wenig verbliebenen City-Events, das es überhaupt noch gibt. Und am Wochenende ist dann auch da natürlich Weltcup-Finale in Lahti. Und dann machen wir den Laden zu Wintersport mit drei kleinen Meldungen, die wir noch für euch haben, denn in Winterberg im Sauerland wurde die WM-Generalprobe im Snowboard ausgetragen, unter anderem natürlich Ramona Hofmeister hat dann auch WM-Ambitionen, denn die haben noch ein großes Ereignis, das findet in St. Moritz statt, ebenso wie auch Flo Wilmsmann, der ist Skicrosser, kann auch den Gesamtweltcup-Titel holen und auch hier steht im März natürlich noch die WM an, danach noch das Weltcup-Finale, hier haben wir also noch ein paar Wochen Schneeberichte für uns, Benny. Und aus dem Eisschnelllauf können wir noch sagen, dass Felix Mali bei der Eisschnelllauf-WM Zehnter über die 10.000 Meter holt, also hier ein Top-10-Ergebnis bei der WM im Eisschnelllauf, durchaus eine Erwähnung wert. Damit sind wir am Ende von Schnee und Eis und melden uns gleich wieder mit allem anderen.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit allem, was nicht in Schnee und Eis passiert und was nicht Fußball heißt. Und wir starten mit Tennis und dem Masters in Indian Wells. Und wir wissen nun, wer dieses Turnier für sich entschieden hat. Bereits letzte Woche wissen wir schon, Alex Zverev war es nicht.
Nee, ganz genau. Frühzeitig ja ausgeschieden. Dafür aber Jack Draper, der Brite, der jetzt tatsächlich das erste Mal die Top 10, diese Schallmauer der Top 10 des Rankings erreicht. Das stand schon im Halbfinale fest, als er Carlos Alcaraz schlagen konnte. Und dann im Finale war es wirklich eine Demontage von Holger Rühne. 6-2, 6-2 schlägt er hier den Dänen Rühne im Finale nach 69 Minuten und feiert damit den ersten Turniersieg in diesem Jahr. Der dritte insgesamt auf der ATP-Tour für ihn. Und ja, ist damit, glaube ich, auch, kann man durchaus sagen, in der Weltspitze angekommen mit diesem Masters-Titel. Tolle Geschichte. Ich meine, wie gesagt, mit Carlos Alcaraz so irgendwie auch mit einem der besten Spieler der Welt geschlagen im Halbfinale. Da kann man durchaus von absolut verdient sprechen. Aber auch vielleicht ansonsten.
Hat jetzt 7 Positionen übrigens im Ranking, von 14 auf 7. Also nicht nur irgendwie gerade so auf die 10. Also richtig einen großen Sprung gemacht.
Gerade eben auch, weil dieses Halbfinale der Sieg über Alcaraz schon bedeutete, dass er in die Top 10 einzieht. Das heißt, der Turniersieg bedeutete dann nochmal 3 Plätze nach vorne. Also Hut ab für Draper. Und auch bei den Damen gibt es eine tolle Geschichte, denn die Russin Mira Andreeva konnte am Ende jetzt den Titel in Indian Wells holen. Und auch ihr gelang da ein kleiner Rekord, denn in den letzten 40 Jahren ist sie die jüngste Tennisspielerin, die es geschafft hat, in einem Turnierverlauf auf dem Weg zum Titel die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt zu schlagen. Das war im Finale, nämlich einerseits Arina Sabalenka, die sie schlagen konnte, und im Halbfinale schlug sie Iga Swiatek, um sich jetzt am Ende diesen Titel zu sichern. Das heißt, WTA-Titel für Andreeva war wirklich auch auf die wahrscheinlich schwierigste Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann. In 3 Sätzen die Nummer 1 geschlagen und ebenfalls in 3 Sätzen die Nummer 2 geschlagen.
Genau, und das besorgt ihr auch Platz 6 in der WTA-Liste. Sie klettert um 5 Positionen von der 11 auf die 6. Also auch da herzliche Glückwünsche. Dann gucken wir vielleicht noch, wie es im Tennis weitergeht, was da als nächste Turniere anstehen. Und der Blick auf den Kalender verrät uns dann, dass ja das nächste Masters in Miami schon direkt folgt. Also nach Indian Wells gleich Miami. Und dann dauert es ja auch nicht mehr allzu lange, bis dann im April die ersten deutschen Turniere auf uns warten. Unter anderem ja dann in München und weiteren Masters zwischendrin, Monte Carlo, Madrid, Rom. Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig, bis die French Open im Mai dann losgehen. Und dann kommen wir zum Darts, Benny. Ich mach's relativ kurz. Nacht Nummer 6 der Premier League stand an in Nottingham. Und was soll man sagen? Es bleibt dabei. Stephen Bunting holt keine Punkte. Das Finale heißt am Ende Gervin Price gegen Luke Littler. Gervin Price gewinnt das mit 6-3, während Luke Humphries bereits im ersten Spiel des Abends gegen seinen, inzwischen, glaube ich, größten Konkurrenten Luke Littler ausscheidet. Für Gervin Price ist es auch bereits der zweite Erfolg auf dieser diesjährigen Austragung. Das heißt, Littler, Humphries und Price machen das bisher unter sich aus, sind auch die Top 3 in der Tabelle. Dahinter kommt Michael van Gerven und wie gesagt, alles Weitere sehen wir dann. Es ist ja noch ein bisschen was zu spielen. Diese Woche geht's weiter in Cardiff.
Ganz genau. Und es gab die Woche auch wieder 2 Players Championship Turniere. Auch da kleine Überraschungen, denn einerseits gab es ja diese sensationelle Siegesserie von Luke Littler, der nicht nur das erste European Tour Turnier in Wietze in Belgien für sich entschieden hat, sondern auch davor ja den Premier League Spieltag und dadurch und durch ein paar Siege davor auf 19 Siege in Folge kam, bevor er dann im Halbfinale des Players Championship Turniers 5 von Gian van Veen 7-6 geschlagen wurde. 19 Siege in Folge. Unfassbar. Im Finale gewann dann aber nicht Gian van Veen, trotz 6 Matchstarts. Es gewann Joe Cullen und der hat damit die Durststrecke, die titellose Durststrecke von, ich meine, 2,5 Jahren jetzt endlich beendet. Harte Zeit für ihn, auch familiär, war da einiges im Argen. Ich glaube, seine Mutter ist auch verstorben im letzten Jahr. Also da lief auch spielerisch und familiär nicht viel zusammen. Und jetzt mit diesem Titel, man kann es ihm, glaube ich, nur gönnen. Und am zweiten Tag im 6. Turnier gewann dann Gian van Veen tatsächlich, konnte also diese 6 Matchstarts, die er am ersten Tag nicht machen konnte, sogar noch bestätigen und sich hier seinen ersten Titel auf der Proto holen. 8-3 im Finale gegen Luke Humphries und dann waren am Wochenende noch das zweite Wochenende der Challenge Tour und auch da wieder einige Deutsche am Start, auch weil es, ich glaube, in Hildesheim stattfand. Und Dragutin Horvat, nachdem er das erste Wochenende ausgelassen hat, gewinnt direkt das erste Challenge-Turnier des Jahres für ihn. Setzt sich damit auch in die Top 10 des Rankings und Michi Unterbuchner mit einem starken Finale ebenfalls aktuell in den Top 10. Das heißt, gute Chancen für einige Nachrückerpositionen bei den Players Championships, die ja in dieser Woche auch in Deutschland stattfinden. Also mal sehen, wer da heute und morgen aus deutscher Sicht dabei sein wird.
Ich habe nur Augen für den Herkules.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich auch. Aber sonst, guck genau, mal. Ich kann dir direkt auch den Übergang zum Stuka machen. Weil da gibt es tatsächlich eine positive Meldung aus deutschsprachiger Sicht. Es geht ja so langsam Stück für Stück auf die Weltmeisterschaft zu. Anfang April ist da die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und das heißt, es beginnt ja auch nach der Weltmeisterschaft wieder die neue Snooker-Saison. Und dafür hat sich über die Q-School in den Playoffs in Antalya der Österreicher Florian Nüssle das erste Mal eine Spielberechtigung für die Profitour erspielt. Sehr, sehr erfreulich. Der U21-Weltmeister von 2021 ist also jetzt endlich im Profi-Status dabei und auch aus deutschsprachiger Sicht ist das sehr erfreulich. Ist kein Deutscher, es ist ein Österreicher, aber ich glaube, er lebt sogar auch in Deutschland. Und ja, neben Alex Ursenbacher, also der Schweizer, der zweite deutschsprachige Spieler jetzt auf dem Circuit.
Ja, guck mal, es tut sich doch was. Also auch abseits von den Rodriguez-Brüdern oder Menzo Suljovic in Österreich, von den Schweizern haben wir irgendwie, also zumindest ich jetzt in den letzten Jahren, fast gar nichts gehört. Von daher, gut.
Ja. Definitiv, ja, und wir werden dann natürlich dann auch vielleicht einen Blick mehr drauf haben, dass wir dann immerhin auf 2 deutschsprachige Spieler künftig gucken können.
Ja, das wäre doch auf jeden Fall was. Aber hast du noch was auf deiner Liste?
Nein.
Dann mache ich weiter mit Leichtathletik und Radsport. Geht relativ schnell, vor allem Leichtathletik, da war eigentlich diese Woche jetzt nichts Großes, außer ich habe irgendwas mega Fettes verpasst, aber es gibt einen Europarekord über die selten gelaufene 5-Kilometer-Distanz, also so selten gelaufen nicht, aber vor allem bei den Damen, Jimmy Gressier, der Franzose, dann heißt er wahrscheinlich Gressier, aber nun, in Lille. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist Gesa Krause, die ist da auch mitgelaufen und hat in 15:26 dort auch eine persönliche Bestmarke aufgestellt, auch wenn das natürlich keine offiziellen Rekordlisten gibt. Beste Marke in Deutschland, da übrigens ja nochmal eine knappe halbe Minute besser, das war Konstanze Klosterhalfen, die hat das schon in unter 15 Minuten gepackt. Die viel größere News ist allerdings im Radsport. Ihr habt vielleicht schon mal was von dem jungen Nachwuchstalent aus Deutschland, Florian Lipowitz, gehört. Der ist nämlich Zweiter bei Paris-Nizza geworden, hat sich zudem das weiße Trikot als bester Jungprofi gesichert und ist vielleicht einer, der in den nächsten Jahren vielleicht in die Fußstapfen von Emanuel Buchmann treten kann. Das ist ja mit die größte Hoffnung auf einen großen Gesamtsieg bei einer von den Grand Tours, also Giro, Tour oder Vuelta. Letztes Jahr ist er beim Giro ja schon 7. geworden. Gucken wir mal, ob er da bei einem der großen Rennen dieses Jahr mitmischen kann. Ein weiterer Favorit für den Giro hat währenddessen Tirreno Adriatico gewonnen. Ein weiteres Rennen, das in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Und das ist Juan Ayuso. Und der macht sich Hoffnungen für den Giro. Warum? Ganz einfach, weil Tadej Pogacar damit nicht mit dabei sein wird, so wie die aktuellen Planungen sind. Die Frühjahrsklassiker gehen weiter nach Paris-Nizza und Tirreno Adriatico in dieser Woche am Sonntag. Samstag ist es Mailand-San Remo, bevor dann in der nächsten Woche die Katalonien-Rundfahrt und weitere Klassiker im Verlaufe des Restmärz anstehen. Also Florian Lipowitz, schreibt euch mal hinter die Ohren und dann gucken wir mal, was bei den Grand Tours so funktioniert. Und wir machen weiter im Handball. Länderspielpause ja, aber vor allem EM-Qualifikation ja. Nächstes Jahr, wo ist das Turnier? Immer traditionell. Inzwischen in Skandinavien. Deutschland ist dabei.
Deutschland ist dabei, genau. Ja, Deutschland ist ja in der Gruppe 7 mit Schweiz, Österreich und der Türkei. Also direkt zwei Nachbarländer auch in der Gruppe gehabt. Und jetzt nach dem vierten Spiel, was glaube ich, konnte man sich jetzt auch direkt vorzeitig die Quali für das Turnier in Skandinavien sichern. 21-26 gewinnt man gegen Österreich und ist damit, ja,
31, gesagt, mit 21 Toren gewinnt
21-26, Entschuldigung, gewinnt man gegen Österreich und ist damit jetzt auch sicher dabei bei der EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Ja, sonst die Top-Torschützen Marco Grigic mit 7 Toren gut dabei wieder gewesen und auch Julian Köster mit 6 Toren. Genau, und sonst ja, am Ende ein relativ deutlicher Sieg. Auch ohne Juri Knorr konnte man hier also den Sieg einfahren, der geschont wurde. Vielleicht auch, ja, ich glaube, dann gab der Erfolg auch dafür recht. Und ja, ich glaube, das ist erstmal wichtig. Jetzt kann man lockerer in diese restliche Vorbereitung gehen und diese restlichen EM-Quali-Spiele auch als, naja, als eine Art Testspiele für die Europameisterschaft ansehen.
Genau, ich denke, das ist ja quasi schon mit das Wichtigste, dass man eben noch dazu sagt, dass es eben nicht die volle Kapelle war. Unterdessen wurde übrigens auch im Rahmen des Quali-Spiels gegen Österreich Paul Drucks verabschiedet, der ja letzten Herbst dann sein Karriereende bekannt gegeben hat, mit der Knieverletzung natürlich auch eine große Historie im Kreise der Nationalmannschaft gemacht, unter anderem ja auch in der Jugend schon Europameister gewesen mit dem deutschen Team und so, ja eben leider dann viel zu früh mit dem Karriereende nun also auch in der Nationalmannschaft verabschiedet wurde. Und dann können wir euch sagen, dass es in der Bundesliga dann diese Woche ja schon weitergeht, unter anderem mit Melsungen gegen Hamburg. Das sollte also ein Sieg sein. Außerdem Topspiel am Freitag, guckt euch das unbedingt an. Berlin gegen Magdeburg ist zwar nur Zweiter gegen Sechster, aber natürlich nominell ein wahres Topspiel, ebenso wie Kiel gegen Flensburg mit 4 gegen 5 am Samstag. Also die HBL startet wieder voll rein. Europapokal ist dann nicht in dieser, sondern wieder in der nächsten Woche. Von daher, Benni, machen wir, glaube ich, gleich weiter mit Basketball.
Ja, ganz genau. Auch das geht schnell. Ja, der nächste Spieltag der Bundesliga stand ganz klassisch an. Aber ein Spiel, über das müssen wir kurz ein paar Worte verlieren. Denn Alba Berlin konnte, ich meine Alba Berlin, wir reden von Alba Berlin auf Rang 12 der BBL-Tabelle, konnte jetzt tatsächlich den Tabellendritten aus Braunschweig, die Löwen, deutlich schlagen. Das war wirklich auch wieder eine Art Demontage. 108-73. Jetzt kann man nur sagen, ja, jetzt müssen sie auch langsam mal. Aber ja, ich würde sagen, die Formkurve zeigt deutlich nach oben, indem man jetzt hier den Dritten schlägt. Genau, sonst aus hessischer Sicht kann man wieder sagen, dass die Frankfurter tatsächlich erfolgreich waren gegen Ludwigsburg. Gewinnen sie am Ende 77-69 und haben damit jetzt schon 5 Siege Vorsprung, 5 Siege Polster auf den Tabellenletzten Göttingen, die ja auch wieder verloren haben, 86-93 gegen Heidelberg.
Genau, für Frankfurt ist es der erste Heimerfolg seit einem Monat mit einem neuen Trainer. Man hat ja Dennis Wucherer rausgeschworfen, dafür ist jetzt Klaus Perwas neuer Coach an der Seitenlinie. Und Benni, das Trainingslager auf Malle scheint gewirkt zu haben. Das also zwischen der Saison mal auf die Balearen zu fliegen, scheint dort erfolgreich gewesen zu sein. Aber das wird nicht viel bringen, glaube ich. Sich da nämlich vom vorletzten Tabellenplatz noch wegzuwuchten, wird ein ziemlicher Akt für die Frankfurter. Also kann man da ganz froh sein, dass es nicht in Richtung zweite Liga geht und bringt die Saison gut zu Ende. In der Euroleague haben die Adler Berlin gewonnen, aber was für wichtiger ist, München weiter einen Playoff-Platz im Blick, obwohl sie zu Hause gegen Istanbul verlieren. Das vielleicht noch dazu. Die NBA lassen wir an der Stelle mal raus, weil wir lassen die Show auch mal Show sein. Blicken stattdessen auf da, wo es wirklich zählt, nämlich die Eishockey-Playoffs. Und da starten wir aus nordhessischer Sicht natürlich mit der DEL 2. Da ist Bad Nauheim nicht mit drin. Aber Kassel natürlich als Tabellenerster voll drin in der Verlosung. Und in der Best-of-Seven-Serie steht es seit gestern Abend 3-0 für die Huskies gegen Freiburg. Am Dienstagabend kann man also schon das Halbfinale klar machen. Benni, ich würde es mal so formulieren, bisher läuft mal wieder alles nach Plan.
Ja, aber diese komfortable Situation mit 3 Siegen aus 3 Spielen, die lässt mich dann wieder ganz, ganz Böses erahnen für die Halbfinale-Partien. Aber naja, wir wollen jetzt mal den Teufel nicht an die Wand malen und hoffen einfach, dass es so weitergeht, weil die Huskies haben sich wahrscheinlich wie kein anderes Team in dieser DEL 2 so langsam echt mal verdient, den Aufstieg festzumachen. Genau, aber ich würde sagen, wir gehen direkt auch in die DEL 1, weil auch da gingen die Playoffs jetzt erst ja richtig los, das erste Spiel in den Viertelfinals, und es gab 2 deutliche Siege zu verzeichnen und einen Sieg über die Verlängerung und einen knappen Sieg. Einmal die Haie, die Kölner Haie, die erfolgreich waren gegen Bremerhaven, die Fishtown Penguins. 5-0 gewinnen die Haie am Ende auswärts. Parallel dazu übrigens die Eisbären Berlin auch deutlich erfolgreich, ein 5-1 Erfolg über die Straubing Tigers. Und dann gab es eben diesen ja unfassbar knappen Erfolg des ERC Ingolstadt. Die gewannen nämlich ja im bayerischen Duell, kann man ja sagen, die Ice Tigers Nürnberg mit 5-4 in Verlängerung. Und zudem noch München muss sich strecken. 1-2 verlieren sie hier die erste Partie gegen den direkten Konkurrenten aus Mannheim. Die teilten sich ja in den Rankings Platz 4 und 5 zwischeneinander auf. Das heißt, ja, so knapp wie die Tabelle da auseinander lag, war auch dieses Spiel am Ende Mannheim im ersten Spiel erfolgreich.
Ja, genau, so sieht's aus. Die Playoff-Spannung ist also da, schaut da gerne rein. Magenta Sport ist da die richtige Adresse, ein bisschen was seht ihr auch bei DF1. Frei verfügbar, Playoffs im Eishockey. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken und aus hessischer Sicht natürlich dann spätestens auch mit dem Halbfinaleinzug der Kassel Huskies, der in dieser Woche klar gemacht werden kann. Und dann bleibt uns noch übrig der Formel-1-Saisonauftakt. Im regnerischen Melbourne in Australien fand dieser statt. Über die neu formierten Teams haben wir bereits gesprochen. Es war am Ende ein Favoriten- und Wookie-Sterben. Ich glaube, so kann man es formulieren. Ohne jetzt hier das gesamte Quali-Ergebnis auseinander zu klamüsern, können wir es kurz halten. Isaac Hadjar legt sein Auto bereits in der 2. Kurve der Einführungsrunde in die Wand. Unter anderem ausscheiden tut auch Debütant Jack Doohan. Außerdem Carlos Sainz, der jetzt in Williams fährt. Fernando Alonso im Aston Martin sorgt mit seiner Safety-Car-Phase nochmal für ordentlich Verschiebung im Rennen. Ebenso raus Liam Lawson, der im 2. Red Bull neben Max Verstappen weiterhin keine Figur macht, liegt vielleicht weniger an ihm als am 2. Auto neben Max Verstappen. Und Gabriel Bortoleto, der ebenfalls sein Formel-1-Debüt gegeben hat. Was bleibt sonst noch? Benny, Lewis Hamilton im ersten Rennen für Ferrari nur auf Platz 10. Ferrari hat, glaube ich, auch strategisch wieder einmal vielleicht nicht das beste Jahr vor sich. Charles Leclerc wird 8. Nico Hülkenberg im unterlegenen Sauber profitiert vom ganzen Chaos und wird 7. Andrea Kimi Antonelli wird dann doch noch eine Strafe aberkannt und wird in seinem ersten Formel-1-Rennen ever im Mercedes neben George Russell 4. Das Podium am Ende Lando Norris vor Max Verstappen und George Russell, und Oscar Piastri ist lange Zeit kurz davor, als erster Australier in Australien auf dem Podest zu stehen, schmeißt dann sein Auto weg und wird nur 9.
Ja, genau. Ich glaube, bei Hamilton kann man nochmal erwähnen, zwischenzeitlich war er sogar 1. Die Strategie von Ferrari ging da wirklich gar nicht auf. Ich glaube, nach 13 Runden hieß es dann, sagt mir, wo ich langsam bin. Weil Hamilton keine Ahnung hatte, wo er sich gerade bewegt. Auch im TV-Bild, ich glaube, man hat ihn kaum gesehen zu dem Zeitpunkt, und plötzlich, ups, war er ganz vorne, war selbst überrascht, und am Ende ging es eben, wie gesagt, auch nicht auf. Ferrari hat lange Zeit dann geträumt. Zwischenzeitlich bewegte man sich, glaube ich, auf 1 und 3 und am Ende eben nur dieser 10. Platz für Hamilton. Es scheint bei Ferrari so weiterzugehen, so chaotisch weiterzugehen wie bisher. Und irgendwie verspricht die Saison aber auch Spannung, ne? Weil Norris lange Zeit vorne, Verstappen enttäuschte über weite Strecken und setzte dann ja wirklich nochmal richtig an und hetzte dann ja eigentlich auch Norris so ein Stück weit vor sich her. Also wenn sich dieser Zweikampf ergibt über die Saison, dann können wir uns freuen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt auch Lando Norris zumindest mal als WM-Mitfavorit auf dem Zettel. Bei Max Verstappen weiß man nie, was läuft. Vielleicht wird im Hintergrund schon wieder irgendwas am Auto gebastelt, was nur so halb legal ist. Es wird auf jeden Fall spannend und es geht auch diese Woche schon weiter. Am Sonntag ist das Rennen in Shanghai in China. Dann ist Rennstart um 8 Uhr. Muss man nicht ganz so früh aufstehen wie gestern, war nämlich doch ein bisschen früh, sich da um 4:45 aus dem Bett zu schälen. Aber wenn Saisonauftakt natürlich wieder in Australien stattfindet, macht man das gerne. Das hätte ich für überein nicht gemacht. Und dann unterlasse ich euch noch mit dem Funkspruch der Woche. Charles Leclerc hat eine Antwort seines Renningenieurs in die Worte der Weisheit mit aufgenommen. Charles Leclerc beschwert sich am Funk: Haben wir ein Leck? Sein Ingenieur hakt nach: Ein Leck wovon? Leclerc, ich habe den Sitz voll Wasser, also alles voller Wasser. Und sein Ingenieur, ja, das muss das Wasser sein.
Danke für diese für diese Analyse. Ja, also war, ja, ich hab das Ding auch gelesen und konnte es nicht glauben. Aber ja.
Großartig. Frei zitiert nach motorsporttotal.com. Beste Grüße. Und dann melden wir uns gleich wieder mit nicht nur, aber auch traurigen News aus dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im Fußball, unter anderem natürlich mit Europapokal, den deutschen Ligen, einem kleinen internationalen Blick, müssen aber leider reinstarten mit zwei Todesmeldungen. Den Start machen wir mit Doris Fitschen, die ehemalige unter anderem Managerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Das hat sie von 2009 bis 2016 gemacht. Er ist leider verstorben. Sie gewann unter anderem auch als Spielerin 4 Europameisterschaften, 3-mal die deutsche Meisterschaft, 3-mal den DFB-Pokal und zudem Olympia-Bronze in Sydney 2000. Benny, für mich immer so ein Gesicht, das neben Silvia Knight steht für mich in der ersten Sozialisation mit Frauenfußball für mich. Und ein Kollege gestern im Sender hat auch gesagt, bei dem, was sie alles erreicht hat, auch in Hessen übrigens, ja ewig auch beim FFC Frankfurt damals gespielt, wenn die ein Mann wäre, würde die jeder kennen.
Ja, das stimmt. Auch ja eine der ersten deutschen Damen dann gewesen, die dann tatsächlich den Weg gegen Ende der Karriere in die USA gegangen ist. Hat dann ja noch ein paar Spiele bei Philadelphia gemacht. Auch das ist ziemlich spannend. Aber ja, ich meine, 144 Nationalspiele von 86 bis 2001. Genau, so ein Name würde bei den Männern jeder kennen. Übrigens, die Parallele zu Silvia Knight, die finde ich tatsächlich absolut richtig. Auch ich assoziiere mit ihr die Anfänge des Frauenfußballs. Und übrigens auch vom Äußeren her sah ich immer so eine kleine Ähnlichkeit mit Silvia Knight. Das fand ich auch immer relativ süß. Ja, eine sensationelle Fußballerin, die hier jetzt viel zu früh gehen musste. Jahrgang 1968. Es ist brutal, wirklich.
Ja, absolut. Ruhe in Frieden und unser Beileid an alle, die sie kannten und damit zu tun haben. Dann haben wir noch eine zweite Meldung von Fritz Scherer, älteres Baujahr, kann man glaube ich doch so formulieren. Wer wenig über Fritz Scherer weiß, dann kann ich an der Stelle schon mal auf Elf Leben hinweisen, den großen Podcast von Max Jakob Ost über Uli Hoeneß. Ja. Hat Fritz Scherer auch eine große Rolle. Warum? Der ehemalige Bayern-Präsident, 1985 bis 1994 ist verstorben, danach war er noch Vizepräsident bis 2012 und hat natürlich rund um Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß da enorm dazu beigetragen, dass der FC Bayern der FC Bayern von heute ist.
Ja, ganz genau. Auch auf DFB-Ebene dann ja noch tätig gewesen. Genau, jetzt mit 85 Jahren, so circa einen Monat, auch jetzt nach seinem 85. Geburtstag, verstorben. Aus Bayern sich, glaube ich, eine absolute Legende und auch ein Mann, der sehr, sehr viel mit einem gewissen Uli Hoeneß zurechtkommen musste. Auch das bleibt wahrscheinlich übrig von Fritz Scherer. Und ja, auch da natürlich Ruhe in Frieden.
Genau, so ist es. Dann schaffen wir den wie immer viel zitierten schweren Übergang und kommen zum sportlichen Geschäft der vergangenen Tage. In der Conference League ist unter der Woche ja kein deutsches Team mit dabei gewesen, aber auch da ist inzwischen das Viertelfinale klar. Wir geben euch nur eine Partie mit und das ist Warschau gegen Chelsea. Ich glaube, das lässt sich ganz gut anschauen. Wien ist noch mit dabei als österreichische Mannschaft, hat es da auch ins Viertelfinale geschafft. Dann kommen wir in die Europa League. Ich war im Stadion, ging ja dann doch irgendwie leichter gegen Ajax, von denen nicht mehr wirklich wir kamen als Aufholjagd bei der Frankfurter Eintracht, Benny. Ein 4-1-Sieg, Mario Götze schießt 2 Tore und wir überlegen schon nachher in der Mixzone, falls jetzt Götze kommt, fragen wir den, war das schönste Tor seiner Karriere? Kurz muss es Klick machen und dann hat man wieder Maracana vor dem geistigen Auge. Also, es war ein schönes Tor, aber bestimmt nicht das schönste seiner Karriere. Auch wenn, die Beschreibung des Tors davor, was ihm Robin Koch auflegt, Brustvorlage, dann macht er den rein. Eigentlich genau das Maracanã-Tor war, nur aus der Zentrale und nicht von halb links, aber egal. Also Viertelfinale für die Frankfurter Eintracht gegen Tottenham Hotspur. Und parallel übrigens auch Rangers gegen Bilbao, die zu Hause Finale Dahorm erreichen wollen, wie auch immer das dann auf Spanisch heißt. Und Lyon gegen Manchester United, Bodo Glimt gegen Lazio Rom. Das die 4 Viertelfinals, die Eintracht hat auch im Rückspiel dann Heimrecht. Und wir kommen zur Champions League. Da gab es natürlich auch Achtelfinals und ja, die Bayern haben am Ende Leverkusen insgesamt mit 5:0 aus dem Pokal geschmissen und Dortmund zieht in Lille ins Viertelfinale ein, Benni.
Genau, man tat sich schwer, am Ende ja sehr, sehr viel, also dieses Tor von Adeyemi natürlich, aber da fiel danach auch sehr, sehr viel, ich weiß nicht, verhaltene Spielerweise von Dortmund. Man hat sich sehr zurückgehalten und am Ende ja gewinnt man über 2 Spiele verteilt mit 2:1 gegen Lille. Gut, in der aktuellen Form muss man auch wirklich sagen, man kann mehr als glücklich sein, dieses Viertelfinale erreicht zu haben. Und jetzt ja, gilt es eben tatsächlich, die nächste Überraschung einzufahren oder die tatsächliche Überraschung, die dann natürlich jetzt im Viertelfinale sowieso kommen würde. Jetzt geht es eben gegen Barcelona. Das wird heftig. Es geht ja im San Siro dann auch los. Im Santiago.
Ja. Das Santiago Bernabeu glaube ich auch
besser.
Nicht.
Es geht, wird immer besser.
Wenn du jetzt Camp Nou sagst, natürlich. Ist das übrigens auch falsch. Ist auch falsch.
Wir schneiden das raus.
Nee, das schneiden wir natürlich nicht raus. Die spielen im Olympiastadion in Barcelona. Sehr gut. Also egal, wo sie spielen, ich kann euch sagen, das Spiel wird bei The Zone übertragen. Das ist nämlich der Hinweis, den ich euch geben wollte. Prime zeigt beide Heimspiele. Die Bayern im Hinspiel gegen Inter und im Rückspiel dann die Dortmunder gegen Barcelona. Das Ganze übrigens dann im Westfalenstadion. Signal Iduna Park darf man in der Champions League bestimmt nicht sagen. Aston Villa gegen PSG, weil PSG Liverpool rausschmeißt. Mehr sage ich dazu nicht. Real gewinnt das Stadtduell gegen Atletico im Elfmeterschießen, unter anderem weil Julian Alvarez eine Doppelberührung bei einem Elfmeter hat und spielt das Viertelfinale gegen Arsenal. Damit sind wir im Europapokal durch, Benni, und würde sagen, dann springen wir mal in unsere Ligen. Wir arbeiten uns wieder ganz schnell von unten nach oben durch und ich sag mal so, Bielefelds Aufstiegambitionen sind noch nicht weg. Der Rückstand auf Saarbrücken betrug mal 7 Punkte. Es hätten 10 sein können in der englischen Woche. Ja, das gibt es auch noch häufiger in der dritten Liga, hat man gegen Saarbrücken zu Hause gewinnen können und ja, gegen Ferl zuvor die Niederlage so ein bisschen wettgemacht. Jetzt auch ein Sieg im Derby in Osnabrück, also Bielefeld. 1 Punkt hinter dem Relegationsplatz. Vorne Dresden gewinnt, Dresden unentschieden gegen Koshinatz Essener, wie ja. Auch immer. Genau, Cottbus gewinnt gegen Sandhausen und Saarbrücken lässt federn gegen Stuttgart 2, also noch ist alles drin. Es bleibt spannend. Übrigens, ich habe Bilder gesehen, wieder aus dem Tivoli in Aachen. Die Dresdner waren da, jetzt waren die Rostocker da. Es ist bodenlos, was die an Hinterlassenschaften in dem Stadion machen. Die haben da neue Sitzschalen nach Aachen gefahren, haben die eingebaut, haben die kompletten Toiletten reinigen lassen von den ganzen Dresden-Graffitis, Hakenkreuzen und Stickern, die dahin sind. Das sieht jetzt genauso aus. Wieder alle Sitze rausgerissen, jetzt ist halt alles blau und nicht gelb. Also, ich habe keine Worte dafür.
Ja, es ist wirklich, wirklich heftig. Immerhin erfreulich, dass die Punkte dann im Tivoli bleiben. Und Aachen ja sich damit auch durchaus jetzt aus den unteren Plätzen zumindest absetzen kann. Das ist alles da immer noch unfassbar knapp und Alemannia, ich muss wirklich sagen, ich gönne es diesem Team von Herzen, wenn es wieder reicht, weil ja, ich finde, Aachen gehört in den Profifußball. Und ja, mit diesen 3 Punkten gegen Hansa Rostock, die sicherlich nicht nur eingepreist waren, weil Rostock ja durchaus, ja, mit ihnen zu rechnen ist, ja, da kann man natürlich wieder so sich ein bisschen nach oben orientieren.
Ja, wir orientieren uns auch nach oben. Danke für die Brücke und gucken in Liga 2, wo sich auch so ein paar Clubs nach oben orientieren. Zum einen der HSV, der bleibt Tabellenführer durch einen 3-0-Sieg in Magdeburg. Natürlich, weil Magdeburg kann ja zu Hause auch nur schwer gewinnen, außer die Kölner kommen. Mhm. Am Samstag gab es dann unter anderem den Düsseldorfer Sieg, ein fulminantes 5:3 zwischen Paderborn und Kaiserslautern, die damit ja, beide auf Platz 3 und 4 jetzt stehen. Preußen-Münster, wichtiger Dreier im Abstiegskampf in Elversberg, Köln gewinnt gegen Darmstadt und bleibt Tabellenzweiter, der KSC spielt nur unentschieden in Ulm, die Nürnberger siegen vor den Augen von Markus Söder im Frankenderby gegen Fürth mit 3:0 und dann haben wir noch 2 Spiele übrig, Benni, und das sind unsere blau-weißen Krisenclubs aus dem unteren Tabellenmittelfeld, Schalke und Hertha. Unterschiedlicher könnte es nicht sein.
Ja, Hertha musste gegen einen direkten Konkurrenten ran mit Braunschweig, in Braunschweig. Wieder ein ehemaliger Arminen-Trainer, der da aktuell ja immer noch im Gange ist und eigentlich
das sah kommt ja dann auch in der Relegation.
Genau, freu dich schon mal drauf. Und ja, ich weiß nicht, was mit der Hertha los ist, aber auswärts 5:1 am Ende setzt man sich gegen die Braunschweiger im direkten Abstiegskampf durch. Ich sag dir, wie es ist. diese 3 Punkte waren auch mehr als nötig. Also wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre sogar nur oder sogar die Hertha das Spiel verloren hätte, man wäre ganz unten drin und Braunschweig wäre tatsächlich auch nur noch 3 Punkte, glaube ich, entfernt gewesen. Oder nee, ich glaube, man hätte sogar genauso viele Punkte an wie Braunschweig. Unfassbar, aber man hat sich hier nochmal gerade so rausgerettet. Jetzt hat man immerhin wieder 6 Punkte auf den 16. und kann hier ein bisschen durchschnaufen als Hertha, weil ich meine, die Lage hat sich zugespitzt. Ja, die Lage spitzt sich auch zu, beziehungsweise ja, man ist halt irgendwo im Mittelfeld dieser Tabelle angekommen und es ist absolut egal. Aber Schalke verliert vor 62.000 Zuschauer gegen Hannover 96 mit 1:2 durch einen späten Doppelschlag. 80 Minuten lang gut hat man hier 1:0 geführt als Schalke vor heimischem Publikum durch ein Tor von Christopher Antwi-Ajay, der ja aus Schalker Sicht wahrscheinlich auch der beste Mann war in der 27. Minute. Und dann 87. Minute Rochelt, 88. Minute Nielsen, der dann aufgrund, muss man tatsächlich sagen, in dem Moment eines kleinen Patzers, eines deutlichen Patzers von Loris Karius ja bei einer Flanke nur noch absahen muss und dann ja zu 3 Punkten für Hannover führt. Und da muss man aber wirklich sagen, spielerisch frage ich mich, wie Hannover da trotzdem auf diesem 6. Platz steht, weil es sieht wieder nach absolutem Zweitligadurchschnitt aus, was Hannover auf den Platz bringt, aber jetzt reicht es immerhin mal wieder für einen Sieg. Was ja auch bei Breitenreiter noch nicht so viel dazu kam. Ne? Viele Unentschieden, viele 0:0, viele 1:1. Jetzt hat es immerhin mal für einen Sieg gereicht.
Ja, und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Diese Woche kann Benny mir nicht erzählen, dass Schalke genauso weit von oben weg ist wie
Nein.
von unten. Von daher springen wir mal in Liga 1, denn auch da wurde spektakulär gespielt. Unter anderem mit einem Sieg von Pauli gegen Hoffenheim. Das ist schon mal wichtig für unten drin. Und ich glaube, gibt auch die Tendenz ab, die wir eigentlich haben wollen in der Liga. Samstagnachmittag ein turbulentes 2:4 zwischen Bremen und Gladbach. Wichtiger Auswärtserfolg dort für die Borussia, die weiterhin an Europa kratzt. Und das ist in der Anbetracht der fußballerischen Leistung, die sie präsentiert, durchaus verdient. Augsburg gewinnt zu Hause gegen Wolfsburg 1:0 und gibt den Wölfen so ein bisschen einen kleinen Dämpfer. Beide Teams sind jetzt punktgleich und lauern hinter Gladbach in der Tabelle. Ein turbulentes 2:2 durfte ich tickern zwischen Mainz und Freiburg. Kompletter Wahnsinn. Die Mainzer halten sich damit auf Tabellenplatz 3 holen sich zumindest zu Hause einen Punkt, obwohl sie Ewigkeiten in Unterzahl sind. Dominic Kohr sieht nicht seine 11. gelbe Karte in dieser Saison, sondern seine erste rote. Und trotzdem schaffen es die Mainzer von Bo Henriksen dort einen Punkt gegen die Freiburger zu Hause zu behalten. Im Topspiel verliert der BVB in Leipzig und Samstagnachmittag, Benny, liefern die Bayern die beste Vorlage für Bayer Leverkusen, die man sich hätte wünschen können. Nur 1:1 in der alten Försterei. Und damit war die Tür offen, dass Leverkusen den Vorsprung so ein bisschen einkürzt von den Bayern. Und so kam es auch am turbulenten Bundesliga-Sonntag.
Ja, das war wirklich irre. Also einerseits natürlich gab es diesen, um es jetzt ein bisschen zugespitzt zu sagen, Abstiegskracher zwischen Heidenheim und Kiel. Platz 18 gegen Platz 17 und Heidenheim konnte sich endlich, muss man ja mal wieder sagen, einen Sieg sichern. Ja, ganz wichtiger Dreier, um sich dann noch die Chance auf den Klassenerhalt zu sichern. Tsivtsivadze trifft wieder, jetzt zweiter Torerfolg für ihn bei Braunschweig, bei Heidenheim. Dazu auch noch später die Vorbereitung für das Tor von Conte zum 3:1. Also Heidenheim hält sich da gerade so jetzt am Leben und ist jetzt wieder nur noch einen Punkt von Bochum entfernt. Die wiederum verlieren daheim gegen die Frankfurter Eintracht. Die Eintracht konnte sich hier tatsächlich, ja, es war nicht gut, aber es war wichtig, dass man jetzt hier gegen den Tabellen 16. diesen Sieg einfährt. Gerade wenn man eben sieht, dass Mainz, der Tabellendritte, Punkte liegen lässt. Jetzt ist man als Eintracht eben punktgleich als Tabellenvierter mit dem Tabellendritten und kann sich weiterhin nach oben orientieren.
Rhein-Main-Rules. 3-4, Mainz und Frankfurt im Moment auf Kurs Champions League. Dahinter Leipzig und Freiburg mit 3 Punkten Rückstand. Es ist eigentlich ein Zittersieg gewesen, wenn da nicht dieses Batshuayi-Tor in der 96. noch oben drauf gekommen wäre. Also die Bochumer waren mehrfach drauf und dran, hier noch die Tore 2, 3 und 4 zu erzielen. Gut, Knauf auch. Aber am Ende ist es trotzdem irgendwie wieder besser ausgegangen als gegen Union letzte Woche. Zwar für die Frankfurter Eintracht, trotzdem hat man viel zu lange gezittert, Bochum dann doch zu sehr kommen lassen. Und da muss man vielleicht noch ein bisschen an der Stringenz arbeiten. Trotzdem 3 wichtige Punkte eben vorne drin für Bochum bitter, weil sie hätten sich eigentlich meiner Ansicht nach einen verdient gehabt. Zumindest war das so meine Ansicht. Und dann, Benny, geht Leverkusen durch die Tür. Ein Auswärtserfolg in Stuttgart und das im torreichsten Spiel des Wochenendes. 3:4, was für eine turbulente zweite Hälfte in der MHP-Arena.
Ja, und wieder ist es das Leverkusen, was dann in der Nachspielzeit noch die 3 Punkte sich sichert. Ich meine, Stuttgart mit einer echten Kampfleistung, mit einer echten Mentalitätsleistung, führt lange Zeit. Führt eben 2:0 ja sogar nach diesem 2:0 von Woltemade kurz nach der Halbzeit. Dann kommt direkt der Anschluss von Frimpong in der 56. Chaka dann aber mit Eigentor in der 62. Also in der 62. führte Stuttgart noch mit 3:1 und ja, durch 2 späte Tore von Leverkusen konnte dann eben diese Partie noch gedreht werden. Eigentor Stiller und dann später das 4:3 in der 4. Minute der Nachspielzeit durch keinen geringeren als Patrick Schick. Also ja, Leverkusen holt damit auf die Bayern auf und Stuttgart muss sich leider gerade mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben. Platz 10, das kann nicht der eigene Anspruch sein.
Nee, das ist absolut richtig. Jetzt ist erstmal Länderspielpause angesagt in der Fußball-Bundesliga. Weiter geht es dann unter anderem mit dem Topspiel Frankfurt gegen Stuttgart am Samstagabend Ende März. Dortmund trifft übrigens zu Hause auf Mainz. Da werden doch Erinnerungen wach. gucken wir mal drauf, wie das dann aussieht in 2 Wochen. Wir blicken noch kurz aufs internationale Geschäft, denn es gibt den ersten Titel für Newcastle United seit 1969, League Cup Finale. Also Liverpool scheidet aus der Champions League aus und verliert das League Cup Finale. Arne Slots Team verliert am Ende gegen Newcastle mit 1:2. Am Premier League Wochenende auch nur ein Unentschieden, also ein Remis für den Tabellenführer Liverpool. Jetzt 12 Punkte Vorsprung vor Arsenal, die gegen Chelsea gewinnen. Und sonst weiter Spannung in Italien. Inter gewinnt gegen Bergamo, die Tabellendritter sind. In Frankreich wird ein Ligaspiel in Montpellier abgebrochen gegen Saint-Étienne, weil auf den Rängen Feuer ausbricht. Ist auch eine Headline, die man natürlich nicht gerne liest. Und in Spanien, was soll man sagen, punktgleich Real und Barca kämpfen dort um die Meisterschaft. Beide gewinnen. Barca sogar gegen Atletico und Real gegen Villarreal, also beides Topspiele. Das ist doch mal die Meisterschaftsspannung, die wir uns in Deutschland ja vielleicht auch noch ermöglichen können.
Ja, genau. Also ich meine, die Bayern, die schwächeln gerade ja offensichtlich. Leverkusen holt selbst so einen Sieg wie gegen Stuttgart trotz 1:3 Rückstand. Vielleicht können wir uns da noch auf was freuen. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, worüber wir noch reden müssen, ist, dass ja Antonio Di Salvo Trainer bei der U21-Nationalmannschaft bleibt. Das ging jetzt hier bisher noch ein bisschen unter. Bevor wir das vergessen, wollte ich das noch erwähnen. Bis 2027 wurde jetzt ein Vertrag bei der U21 verlängert. Und wir sind gespannt auf die Entwicklung dort.
Genau, Länderspiele generell natürlich noch ein wichtiges Thema. Übrigens, wer sich freut auf Fußballstimmung in Sinsheim, ein WM-Quali-Spiel wird in Sinsheim ausgetragen werden. Unter anderem dort gegen Israel, in Köln gegen Estland, in Leipzig gegen Norwegen wird die Nagelsmann-Elf spielen. Aber vorher gucken wir natürlich drauf, wie läuft das denn in diesem Nations League-Turnier jetzt weiterhin. Das ist natürlich sehr, sehr entscheidend, auch für die Frage, wer richtet denn dieses Finalturnier aus, wenn Deutschland dieses Viertelfinale gegen Italien gewinnen sollte. In Hin- und Rückspiel. Hinspiel Donnerstag 2045, Rückspiel Sonntag 2045. Benni, dann findet das Finalturnier im Sommer in München und in Stuttgart statt. Und das ist natürlich ein Ziel, dass sich die deutsche Mannschaft in, Achtung, San Siro am Donnerstag natürlich schon mal, dem man sich dann nähern will.
Der musste sein. Ja, genau. Nee, dem Ziel nähert man sich. Ich meine, man war ja auch in der Nations League noch nie so gut wie in dieser Saison aus deutscher Sicht. Da geht was aktuell. Nature's Healing, wie man so schön sagt, bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Fokus ist auch wieder mehr darauf und ich will nicht sagen, man freut sich auf die Länderspielpausen, weil das tut man natürlich nicht als Vereinsfußballfan, aber es macht durchaus Spaß, gerade der deutschen Nationalmannschaft zuzuschauen und da wünscht man sich natürlich auch dort einen Erfolg und wenn man dann sogar noch das Finale dann selbst ausrichten darf, das wäre es natürlich.
Gibt auch, glaube ich, noch ganz gute Second-Screen-Ereignisse. Ich glaube, DAZN macht so eine Konferenz. Da kannst du noch parallel Niederlande, Spanien, Kroatien, Frankreich, Dänemark, Portugal und die anderen coolen Spiele, die ja wirklich cool sind, dir noch parallel angucken. Da geht es natürlich dann um das gleiche Ziel, dieses Nations League. Final Four zu erreichen. So, wir sind durch, Benny, für diese Woche. Melden uns dann nächste Woche wieder mit ja den nächsten Weltcup-Finals. Mit immer noch nicht Markus Eisenbichlers Karriereende. Das dauert noch ein bisschen und natürlich auch Formel-1-Rennen Nummer 2, was wir dann gesehen haben.
Ja.
Bis dahin, bleibt gesund und habt eine schöne Woche.
Ganz genau. Bis denn. Ciao.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.